Was passiert eigentlich, wenn du im Aufzug den Notruf drückst? Läutet dann wirklich sofort eine Sirene oder passiert erstmal nichts? Die Antwort geht zum Ende dieser Folge. Jetzt viel Spaß mit Raul im Aufzug, wünscht Schindler.
Eine gute Aufzugfahrt ist ganz schön aufwendig. Aber mit Steady kannst du diesen Podcast finanziell unterstützen. Selbst ein kleiner monatlicher Beitrag hilft mir und meinem Team dabei, ihn unabhängig zu produzieren und voranzubringen. Wenn du jetzt Supporterin wirst, erhältst du exklusiven Zugang zu neuen Folgen und wirst, sofern du das willst, namentlich im Podcast genannt. Alle Informationen dazu findest du auf im-aufzug.de. Ein herzliches Dankeschön geht aber auf jeden Fall diese Woche schon mal an die großzügigen UnterstützerInnen und Unterstützer Julia, Marie, Sarah und Henry. Wir schätzen diese Hilfe wirklich sehr. Und jetzt geht's aber auch schon los mit einer brandneuen Folge. Dagmar Herzog ist US-amerikanische Historikerin und Professorin für Geschichte an der City University of New York. Sie forscht zur Geschichte von Sexualität und Gender, zur Religion und Theologie in der Moderne und zu den Verbindungen zwischen Sexualmoral, Faschismus und Gewalt. Dagmar erklärt mir, wie eng nämlich Antisemitismus, Eugenik und die Abwertung von Menschen mit Behinderungen historisch zusammenhängen. Und warum der Traum von perfekten, leistungsfähigen Körper bis heute brandgefährlich ist. Es geht nicht nur um Inklusion. Es geht auch um die Angst vor Verletzlichkeit und um Faschismus als etwas, das nicht nur in Gesetzen, sondern in den Köpfen entsteht. Wir reden über Fürsorge als politische Praxis, über Hoffnung in düsteren Zeiten und darüber, warum Care vielleicht eine der radikalsten Ideen überhaupt ist. Aufzugtür auf für Dagmar Herzog. Die Tür geht auf und wer kommt rein? Sie wurde mir von mehreren Seiten wirklich empfohlen, über Instagram und E-Mail haben mir mehrere der HörerInnen gesagt, lad doch mal unbedingt Dagmar Herzog ein. Dagmar Herzog ist US-amerikanische Historikerin, Professorin für Geschichte an der City University of New York und Expertin für Sexualmoral im europäischen Faschismus und für Zeitgeschichte in den USA. Sie forscht zur Geschichte von Sexualität und Gender sowie von Theologie und Religion in der Moderne. Um ehrlich zu sein, ich bin mir jetzt schon ganz schwindelig. Ich freue mich aber wirklich sehr. Herzlich willkommen, Dagmar Herzog.
Ich bin sehr froh, hier zu sein. Vielen Dank.
Hattest du schon mal einen merkwürdigen Moment in einem Aufzug?
Ja, Tim hatte mich vorgewarnt, dass du das fragen würdest. Und zuerst habe ich es missverstanden und dachte, ich sollte irgendeine Anekdote erzählen. Und dann dachte ich, ich sollte vorwarnen, dass ich dieses Holperdeutsch habe, weil ich zwar als Kind Deutsch gelernt habe, aber immer noch grammatische Fehler mache. Und ein Beispiel war, das ist aber jetzt kein Aufzug-Anekdote, aber ein Beispiel war, dass 2005 oder 2006 war ich in Deutschland und Jan Feddersen von der Taz wollte ein Interview mit mir machen über die Politisierung der Lust, über Sexualpolitik in Deutschland im 20. Jahrhundert. Und ich sagte an dem Termin, was er mir vorgeschlagen hatte, sagte ich, ach, ich habe schon ein Treffen verabredet mit dem Sexualwissenschaftler Gunter Schmidt, aber den kann ich umlegen. Und da musste ich mich belehren lassen, dass das falsch ist. Das Umlegen bedeutet entweder harsch verführen oder töten. Naja, und dann habe ich natürlich gelernt, man muss sagen, ich kann den Termin verlegen. Aber das ist so typisch, dass ich diese Fehler mache. Das ist dann eine freudsche Fehlleistung, aber es passt ja auch zu mir irgendwie, weil ich ja über Geschichte von Massenmord und Geschichte von Sexualität schreibe. Also irgendwie, ja, das war mein Fehler.
Was hat dich denn politisiert eigentlich, dass du genau zu diesen Themen forschst?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin in den Jim Crow Süden hineingeboren. Ja, also ich bin Jahrgang 61. Meine Eltern, mein Vater war in den USA geboren, aber deutscher Abstammung. Meine Mutter ganz deutsch. Und sie waren sehr in der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung aktiv. Und ich bin überall immer wieder in schwarze Kirchen gebracht worden. Ich habe in Suppenküchen gearbeitet. Bei uns waren Aktivisten im Hause. Also einerseits waren meine Eltern streng religiös, streng christlich. Es ging immer um jeden Abend Bibel lesen, vor jeder Mahlzeit wurde gebetet, wir gingen jeden Sonntag in die Kirche. Ich fand das schon streng. Andererseits war es immer verbunden mit einem sehr starken Gerechtigkeitsgefühl und dass man sich dafür einsetzen muss. Und das haben die mir vorgelebt. Und auch so streng es auch war, im Rückblick kann ich sagen, diese Erziehung war gar nicht so nutzlos. Also ich bin ganz froh jetzt im Rückblick.
Weil die Forschung, die du ja betreibst, ich würde jetzt mal sagen, die ist schon sehr harte Materie.
Ja.
Wie kamst du genau auf diese Themen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also bei mir ist es so, ich war lange nicht an Geschichte per se interessiert. Ich habe im College-Studium Politikwissenschaft, da sind wir schon beim der Frage des Aktivismus, ne, und französische Literatur studiert und ging dann für mein freiwilliges soziales Jahr nach Washington DC und habe mit obdachlosen Frauen, viele von denen waren auch schizophren oder hatten andere psychische Krankheiten, und habe eben unter den Allerärmsten gearbeitet. Und auch schon während den College-Jahren hatte ich eine Hälfte von meinem Politikstudium schon in Washington gemacht, und zwar im Ghetto. Also ich war die Detektivassistentin für einen Rechtsanwalt, der für mittellose Menschen gearbeitet hat. Und wenn es einen Raubüberfall oder einen Mord oder sowas gab, dann ging ich immer in die Nachbarschaften hinein und habe die Zeugen befragt. Und ich habe das wahnsinnig gerne gemacht, die Menschen zum Reden bringen. Ich höre gerne zu. Habe nicht gedacht, dass ich Geschichte machen müsste oder wollte. Aber dann hatte ich die Idee, dass ich vielleicht Journalismus machen wollte, also über Europa oder über Deutschland für Amerikaner schreiben. Und dann war mir klar, ich musste Geschichte studieren. Und dann habe ich mich beworben für das Doktorandenstudium an der Brown University in Rhode Island. Das ist einer der Ivy League Schools. Ja, und das hat dann geklappt. Und dann als Teil meines Stipendiums habe ich unterrichten müssen, seit 84. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das habe ich, dann wusste ich, das will ich für immer machen. Das war so toll. Und ja, einfach Lehrerin sein, war wunderbar, und dazu muss man schreiben, und ich musste hier eine Doktorarbeit schreiben, und das habe ich dann über religiösen Dissens in 1840er Jahren in Baden, das war das liberalste der deutschen Länder damals, vor der Revolution von 1848, und ich ging in die Archive rein und in die Quellen und dachte, ich würde über die erste Frauenbewegung in Deutschland schreiben, und dann war alles voll von jüdisch-christlichen Fragen. Ich dachte, wie kommt das denn? Und da habe ich mein erstes Buch zugeschrieben. Das heißt Intimacy and Exclusion. Und es ging darum, dass die Liberalen in Baden eigentlich völlig entsetzt waren von einer aufsteigenden religiösen Rechten, geführt von erzkonservativen Katholiken, die mit Antisemitismus und mit sexuellem Innuendo gearbeitet haben. Und da sind wir schon bei meinen Lebensthemen. Sexualität, Juden. Also ich habe lange gesagt, wenn Leute mich fragen, worüber ich arbeite, das, womit das Christentum Schwierigkeiten hat. Und das ist dann Sex and Jews, ne? Sexualität und Juden. Und dann habe ich an einer Konferenz 1993 einen alten, dünnen Mann kennengelernt. Er hieß Theodor Sepp Weiss. Er war Auschwitz-Überlebender. Und er hat gesagt, sag mal, ich will, dass du Geschichte des Holocaust unterrichtest. Ich war damals an der Michigan State University im Mittelwesten. Und ich habe gesagt, ich mache das 19. Jahrhundert. Er sagte, nein, nein, du kannst das. Ich hab schon recherchiert. Und das war seine Überzeugungsrede. Das hat er jetzt hunderten Leute. Jetzt ist er verstorben. Und ich habe ihn sehr geliebt. Ich war ihm sehr nah. Ich bin seiner Witwe immer noch nah. Aber das war der Grund, warum ich dann gewechselt habe zum 20. Jahrhundert. Aber eben diese Themen, Sexualität, Judentum, Religion, die sind mir geblieben. Und dann aus dieser Beziehung heraus, aus diesem wandelnden Interesse heraus, habe ich dann das Buch Die Politisierung der Lust geschrieben.
Jetzt habe ich mir als Frage aufgeschrieben, du bist ja gerade in New York und ich bin hier in Berlin, in Europa. Wie unterscheidet sich denn Sexualmoral alleine zwischen den USA und Europa in der Gegenwart?
Ja, ich meine, zwischen New York und Berlin ist es ja nicht so unterschiedlich, oder?
Ja, wahrscheinlich nicht.
Nee. Ich würde sagen, die Deutschen waren schon seit 100 Jahren etwas liberaler in der Sexualmoral. Also ich denke, Deutschland hatte am Anfang des 20. Jahrhunderts die liberalste Sexualkultur der Welt. Das hatte viel mit jüdischen Sexualrechtsaktivisten zu tun, aber auch mit einer irgendwie erdigen, auch unter Nichtjuden, so eine erdige Verständnis, dass das Sex was Schönes ist und zum Leben dazugehört. Und das ist in USA weniger gewesen. Also da ist immer eine stärkere Kombination von Strafeffekten und Voyeurismus und negative Kontrolle und Faszination, die problematisch ist. Und das sehen wir jetzt bei der Kombination von Anti-Abtreibungsbewegung, Anti-Transgender einerseits, andererseits Obsession mit Jeffrey Epstein. No, also, also diese nicht besonders reifen Umgang mit dem komplizierten Thema, würde ich sagen, ist charakteristisch für USA.
Also, dass es immer in so Extreme geht. Entweder extremer Verbot oder extremes Ausleben.
Ja, ja. Ich meine, das war ja schon spannend, als Trump das erste Mal gewonnen hat, dass er diese Pussy-Grabbing-Geschichte gemacht hatte. Ja. Und so viele, auch rechtskonservative oder rechtslastige Frauen, haben gesagt, ja, ja, ist ja nicht so schlimm. So habe ich meinen Ehemann kennengelernt. Also es war irgendwie, also das... Das war immer eine Frage für mich, warum ist rechte Politik so anziehend? Und ich habe immer gedacht, es ist die falsche Frage, wenn man denkt, man fragt, warum Leute sich unterordnen gegen eine Autorität. Denn eigentlich ist das Lustgebende, das Libertäre, das Anziehende, also dieses Ich darf in der Ingruppe sein und ich darf auf andere herabschauen, ist eigentlich ein viel, viel stärker, also meines Erachtens ein viel stärkerer Impuls. Und ist natürlich jetzt, wo wirklich der Faschismus bei uns angekommen ist, es ist schrecklich, hier jeden Tag Angst zu haben, dass geliebte Menschen verhaftet werden. Es ist schon schlimm hier. Die Spannung ist stark. Da merkt man eben dieses Problem, dass die Lust an, auf andere herabzuschauen und anderen gegenüber gemein zu sein, jetzt wirklich forciert wird. Angefeuert wird, und das ist tragisch und macht mich jeden Tag wirklich emotional traurig.
Darüber werden wir auch nachher vertieft sprechen, über diese Brutalität, die ja quasi auch gerade stattfindet, und was das für eine Verbindung auch zum Thema Behinderung hat.
Yeah.
Das fand ich alles unglaublich spannend, aber ich würde mir gerne noch einmal kurz fragen ich habe wirklich relativ wenig Ahnung von Sexualkultur in den USA. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wenn wir Hollywood-Filme gucken hier in Europa oder wenn wir Produkte aus den USA konsumieren, sei es Serien oder Programme benutzen, da gibt es irgendwie so ein Verbot von Nacktheit. Mhm. Es ist alles so verschleiert oder überästhetisiert. Und wir dürfen keine Apps auf unsere Smartphones installieren, weil Apple das verbietet und so, was in Europa wahrscheinlich so nicht einfach verboten wäre.
Ja.
Und die stülpen ja diese Kultur dann auch anderen Kulturen über.
Ja. Ja, klar, das ist das Merkwürdige. Aber andererseits, OnlyFans war in Covid wahrscheinlich das am meisten angeschaute, also die Porno-Seite war das, die Webseite war das wahrscheinlich am meisten angefragte System im ganzen Internet, ne? Also es ist
das
schon
heißt,
diese Doppelmoral.
Genau, wollte ich gerade sagen. Es ist erlaubt, aber moralisch verachtet.
Genau. Also, aber ja, aber wobei ich sagen würde, die neue Extremrechte lebt gerne mit diesem Widerspruch. Ja, also die wissen, wir dürfen die Regeln brechen. Eine Zeit lang hatte man echt gedacht, die Leute, die Trump jetzt in der zweiten Amtszeit in sein Kabinett holt, die waren alles Vergewaltiger, als ob das irgendwie so auf dem CV sein musste, als Grund, warum er die genommen hat. Also es ist wirklich, lange Zeit war hier die konservative, evangelikale Botschaft das Relevante, aber jetzt ist es so, dass diese evangelikalen einen Kompromiss gemacht haben, weil sie selber an die Macht wollten und haben sich jetzt verbündet mit den mit den brutalen sexuellen Ausbeutern. Und das ist eine ganz starke Umschwenkung. Und viele haben noch nicht gerafft, dass das so passiert ist oder können sich das nicht erklären. Aber es geht eigentlich um Macht.
Das sind furchtbare Aussagen, die wir mitbekommen, da auch, was da gerade passiert. Ich würde gerne später darauf zu sprechen kommen, was alles man tun könnte, um das vielleicht auch die Leute zu warnen oder vielleicht auch dagegen zu arbeiten.
Ja.
Vorher würde ich gerne mit dir über das Thema Behinderung auch in dem Kontext sprechen.
Gerne.
Weil das fand ich schon interessant. Du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Der neue faschistische Körper.
Mhm.
Darüber bin ich letztendlich auch auf dich gestoßen. Und ich habe mich gefragt, wie bist du auf das Thema Behinderung bei deiner Arbeit dann gestoßen?
Ich meine, einerseits, wenn ich Geschichte der Sexualität im 20. Jahrhundert unterrichtet habe, kommt man an der Eugenik nicht vorbei. Und wenn man Geschichte des Holocaust unterrichtet, kommt man an der, in Anführungsstrichen, Euthanasiemorden nicht vorbei. Ne? Ist klar. Also in beiden meinen Hauptlehrbereichen war das Nazi-Thema immer da und dieser Aspekt war immer da. Der Umgang mit Behinderung. Und dann ist es, wie es bei mir immer so ist, dann war es ein Set von Quellen, ich hatte ein Buch geschrieben, das heißt Sexuality in Europe. Es ging um 25 Länder, 100 Jahre, also es ging um Deutschland, es ging um Europa im ganzen 20. Jahrhundert, eben der Vergleich zu all diesen anderen Ländern, Osteuropa und Westeuropa. Und da hatte ich eine Gruppe von Quellen gefunden von katholischen Priestern und evangelischen Pastoren in verschiedenen Ländern, also Schweiz, Italien, England, Frankreich, Deutschland und so weiter, die für das Abbruchsrecht waren, Schwangerschaftsabbruchsrecht, und die theologische Argumente dafür gegeben haben, die ich beeindruckend fand, aber die passten dann nicht ins Buch rein und dann musste ich darüber nachdenken. Und die haben also Argumente gebracht, dass Frauen ja keine Tiere sind, die nur gebären müssen. Und die haben gesagt, das muss nicht jede befruchtete Eizelle ein Mensch werden. Das wäre purer Biologismus. Und es gehört zum Menschsein dazu, also begehrt zu werden, gewollt zu werden. Also das sind alles schöne Argumente. Aber es gab auch einen Strang. Es war ja gerade die Contargan-Zeit. Das ist ja meine Generation. Ne? Gerade in England und in Deutschland war das so, dass erschreckenderweise eine negative Einstellung gegenüber Behinderung es ermöglicht hat, es moralisch zu finden, abzutreiben. Ja, und dadurch wurden ja zwei Sorte von Menschenrechten, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und reproduktive Selbstbestimmung, wurde gegengespielt gegen Behindertenrechte. Mhm. Also so eine unmögliche moralische Pattsituation. Ich finde es ja schrecklich, dass es so konstruiert ist. Ich finde es immer wieder unmöglich, dass die gegeneinander ausgespielt werden, aber so ist es. Und ja, das hat mich dann interessiert und dann habe ich über Peter Singer geschrieben und mich gefragt, wie das gekommen ist, dass er, also nicht nur, er benutzte die Errungenschaft des Abbruchsrechts, um dann auch für den Infantizid zu plädieren. Also alle diese komischen, moralischen, hoch aufgeladenen ideologischen Konflikte, das ist eben mein Problem. Ich begebe mich dann auf emotionales Glatteis sozusagen und versuche mich dann zu vertiefen in den Quellen, wo es um diese komplizierten moralischen, ideologischen Fragen geht. Und dadurch musste ich mir beibringen, was schon alles Tolles erarbeitet und geschrieben worden war in Deutschland zu den Lehren, die aus den eugenischen, in Anführungsstrichen, Zwangssterilisierungen, 400.000 Mitbürger und Mitbürgerinnen wurden ja zwangssterilisiert. Das ist grotesk. Wir haben immer noch nicht uns wirklich zu Gemüte geführt, wie entsetzlich das ein Eingriff in das Privatleben, das Intimleben von Menschen war, was das alles den Leuten angetan hat. Und eben diese 300.000 Euthanasiemorde. Und das fand ich wichtig, das alles etwas besser zu verstehen, aber dann hatte ich doch das Gefühl, ich verstehe es nicht so ganz. Es gab wunderbare Forschungsliteratur zu Geschichte der Psychiatrie und Medizin. Es gab was zu den diakonischen Einrichtungen, aber es gab und es gab zur Geschichte der Sonderpädagogik, aber irgendwie waren die nicht miteinander in Verbindung, obwohl eigentlich in der Geschichte waren es ja die Interaktionen zwischen Religion, Medizin und Sonderpädagogik, die überhaupt dieses Phänomen der sogenannten Idiotenanstalten oder die Idiotenfrage, ich mache das hier, jetzt können die Leute im Podcast nicht sehen, dass ich Gänsefüßchen mache. Natürlich setze ich mich von dieser Terminologie ab. Und also es ist einfach dann, irgendwie war ich habe es nicht ganz verstanden. Ich komme aus einer Bethel-Familie, also ja, in den USA geboren, aber eben hatte Diakonissen auf beiden Seiten der Familie. Ich war als Kind oft in Bethel, ich habe als Teenager dort gearbeitet. Ich habe dann eben, also auch wegen meinem sozialen Jahr selber in den USA unter Obdachlosen, viele von ihnen psychisch krank gearbeitet. Für mich war dieses Bethel-Konzept, wir dürfen dienen, der unterste Weg ist der sicherste. Also Care-Arbeit ist politische Arbeit. Das war bei mir so intus, dass ich irgendwie irritiert war von der kleinen Menge von Quellen Forschungssachen, die ins Englische übersetzt waren. Zum Beispiel fand ich immer Ernst Klee ganz toll, der Journalist, der nicht behinderte Behindertenrechtsaktivist. Und er hat einen Aufsatz geschrieben, der ins Englische übersetzt worden ist, über die Täter der Euthanasiemorde in den T4-Gaskammern und das aus denen, was für glänzende Karrieren die nachher hatten, dass die überhaupt nicht verfolgt wurden juristisch. Und das habe ich immer wieder unterrichtet in meinen Kursen zum Nationalsozialismus und Holocaust. Aber ich war so irritiert. Irgendwas stimmte nicht. Ja, irgendwas war irgendwie ungenügend in meinem eigenen Verständnis. Und dann hatte ich diese Chance, die Adorno-Vorlesungen zu halten 2021. Also es war so spät in Covid-Zeit noch. Und ich habe das als Opportunity genommen, gesagt, ich will jetzt das Ganze besser verstehen. Der Umgang gerade mit geistiger Behinderung in Deutschland. Denn wir hören, also es gibt ja in Disability Studies sehr viel zu Menschen mit sensorischen oder Körperbeeinträchtigungen, aber relativ wenig zum Umgang mit geistiger Behinderung. Und das wollte ich verstehen. Und ich suchte immer nach Menschen, die mit Leidenschaft und mit Pfiffigkeit das kostbare Lebensrecht von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen verteidigt haben, erwartete total naiverweise als Theologentochter, dass da pfiffige christliche Sachen seien. Ich meine, wenn der Witz über mich ist, dass ich über Sachen schreibe, mit denen das Christentum Schwierigkeiten hat, Juden und Sachs, und ich dachte immer, bei Behinderung waren die doch gut. Nein, stellt sich heraus, erschreckenderweise, tragischerweise nicht gut. Und das war für mich, glaube ich, ein ganz großer Schock, dass schon in der Weimarer Zeit, schon bevor die Nazis an die Macht kamen, hatten die protestantischen Anstaltsleiter, die Leute in der protestantischen Inneren Mission schon das, was ich dann später als eine Theobiopolitik genannt habe. Die haben schon so ein grässliches Gemisch entwickelt, indem sie, obwohl sie eigentlich der Eugenik gegenüber skeptisch waren, weil es was Säkulares war, das dann doch übernommen haben, weil sie es so nützlich fanden, um die sexuelle Sünde, wie sie sagten, die in Weimar so schlimm von den Pressejuden forciert wurde, weil sie dachten, sie könnten ihre sexuell konservative Botschaften rüberbringen mit behindertenfeindlichen Parolen. Und die haben da die Stigmatisierung der Menschen, für die sie selber sorgen sollten, intensiviert. Und dieser Befund hat mich sehr erschüttert und hat mir aber auch Klarheit gegeben. Auf einmal habe ich was Besseres kapiert, warum dann die Anstaltsleiter eigentlich so entsetzlich machtlos waren, als die Nazi-Busse dann doch ankamen, um die Menschen zu deportieren in den Tod. Also irgendwie dieser kleine Faden von der Ambivalenz der fürsorgenden Menschen, wo ich suchte nach Verteidigung des kostbaren Werts von Behindertenleben und dann merkte, mein Gott, es gibt so wenige. Und die sind so kostbar. Ich wollte dann mit dem Buch Eugenische Phantasmen eine sozusagen den Enthumanisierung ein Denkmal setzen. Und ich habe in jedem von, also 150 Jahre von den 1870ern bis zum 2020ern nach Menschen gesucht, die was Pfiffiges sagen und habe sie dann letztendlich auch gefunden. Aber es waren halt, ja, en gros waren es nicht die Kirchenleute. Und das ist natürlich dann, ja, dadurch habe ich was, ich habe viel gelernt, viel verstanden und war dann doch sehr traurig.
So wie du das schilderst, und das kann ich jetzt aus meiner alltäglichen aktivistischen Arbeit irgendwie bestätigen, gibt es auch so eine Hierarchisierung von Behindertsein.
Ja.
Also es gibt irgendwie der fast nicht behinderte Körperbehinderte,
ja,
der nur im Rollstuhl sitzt.
Ja.
Dann gibt es Menschen mit Sinnesbeeinträchtigung, wahrscheinlich gibt es da auch eine Hierarchisierung, wenn jemand gehörlos ist.
Ja.
Ist die Kommunikation irgendwie schwieriger und dadurch werden Menschen dann oft auch gar nicht so ernst genommen.
Ja.
Und dann weiter unten, leider sind Menschen mit kognitiven Einschränkungen,
ja,
Down-Syndrom, sogenannte geistige Behinderung, ja, und so weiter.
Ja.
Und es geht, also wir haben ja das Dilemma, dass es auch gar nicht so viele forschende, selbstbetroffene gibt,
eben,
die sich dann auch dazu äußern können. Und wenn dann Leute zu diesem Thema sprechen, dann sind sie meistens Menschen ohne Behinderung.
Ja.
Also gar keine Behinderung. Die haben dann nicht andere Behinderungen, sondern oft gar keine. Und dann entsteht ja wieder so eine Art Machtgefälle.
Genau.
Wo dann über sie geforscht wird, ja, geurteilt wird, die dann angeblich alles besser wissen,
ja,
was gut für sie sei, bis hin zu Eltern,
ja,
die ja, genau, auch glauben, alles besser zu wissen,
ja,
dass für ihre Tochter oder Sohn gut sei. Und egal wie alt jemand mit einer kognitiven Einschränkung ist, er oder sie wird viel zu häufig als Kind gesehen.
Total, das ist genau wahr. Und das habe ich natürlich mir sehr ernst genommen während der Forschung für das Buch Eugenische Phantasmen. Habe da immer wieder drüber nachgedacht, weil auch gerade die Leute, die ich so verehre, so Nati Radke oder Udo Sirk, was ich an denen so unglaublich, also vieles an denen schätze ich, aber was ich so toll finde, ist, wie die sich identifiziert haben über die Grenzen, über diese Hierarchie, über diese Hackordnung hinweg und haben sich eingesetzt, aha, für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Das ist ja dann, also ist einer so der großen Momente in meinem Buch. 1984 haben die zwei ja dieses Buch Die Wohltätermafia geschrieben, wo das alles aufgeflogen ist, dass Mädchen immer noch sterilisiert wurden wegen diesem Schlupfloch im Post-Nazi-Gesetz. Dass da dann hat da haben Bethel, und wobei wir wieder bei Christen sind, und die Sonderschullehrerin und die Lebenshilfe haben alle mitgemacht bei diesem Skandal. Und ja,
und es wird sogar, ja, so weit gehen, dass das immer noch weitergeht. Also dass oft Betroffene ohne ihr Wissen dann die Pille nehmen.
Zum Beispiel.
Damit sie bloß nicht schwanger werden.
Ja, ich meine, ich habe ja schon erzählt, ich suche immer nach den Menschen, die was Tolles sagen, eloquent und leidenschaftlich und kreativ. Und das in meiner früheren Arbeit zu allen möglichen Themen, auch zur Geschichte der Psychoanalyse, wenn man jetzt anti-homophobe Argumente findet oder anti-antisemitische oder anti-islamophobische, also dann findet man immer wunderbare Sachen. Und das war tatsächlich schwerer, das Pfiffige zu finden und das Feinfühlige und Sensible und auf das Machtgefälle selbstkritisch Verstehende zu finden. Aber ich habe es auch gefunden. Also das gab es auch. In jeder Phase gab es Menschen, die radikal Gleichheit gelebt haben und Reziprozität, ja, also wie sagt man das denn? Mutuality, ne? Also gegenseitige Beziehung mit den allerverletzlichsten gelebt haben. Und ja, das hat mir großen Eindruck gemacht.
Was mich an deinem Buch so beeindruckt hat, war, dass du quasi nicht nur zeigst auf die extremen Rechten oder Konservativen, wo man leicht sagen kann, naja, die sind halt, ich bin halt anders, ich würde das niemals tun, sondern dass du eben auch schaust, wie tief das aber auch in die Mitte der Gesellschaft durchdringt, auch in Narrativen.
Ja, total.
Die wir auch, da wahrscheinlich sogar ich internalisiert habe, ohne es zu wissen. Dass wir zum Beispiel davon ausgehen, dass Menschen, die eine sogenannte geistige Behinderung haben, dass die bestimmte Dinge niemals verstehen werden.
Mhm.
Oder dass sie bestimmte Dinge niemals erreichen werden. Und mir ist neulich ein Argument aufgefallen, da hat jemand gesagt, naja, dieses Gendern, das ist ja nicht inklusiv, wenn wir jetzt gendern würden, weil das verstehen Menschen, die auf leichte oder einfache Sprache angewiesen sind, nicht. Und dann habe ich gedacht, warum eigentlich gehen wir davon aus, dass jemand, der eine Lernbehinderung hat, das nicht auch lernen kann? Weil er wird ja, also...
Wobei ich vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war in Österreich, ich habe da super leichte Sprache, einfache Sprache Version von, wie erklärt man das Gendersternchen? Dass manche Menschen halt eine Mischung von Mann und Frau sind oder sich so wohlfühlen oder sich anders fühlen als das, was, und das ist eigentlich relativ leicht zu erklären, finde ich.
aber dass die Leute das eigentlich nur sagen, weil sie selber keinen Bock drauf haben.
Ja, klar. Ja, ich meine, dieses Ressentiment gegenüber Sensibilität, es geht bei all diesen, was hat der Jan-Philipp Remsma gesagt? Ein Ressentiment ist das die aufwandärmste Art, das erhöhte Selbstgefühl zu erhalten.
Genau.
Ja? Und das ist ja diese Irritation, ach so, ich muss jetzt ein bisschen höflich sein gegenüber jemand, der verletzlicher ist als ich. Es ist ein Aufbegehren gegen das Gutmenschentum. Und das finde ich so entsetzlich. Und ja, da müssen wir halt dagegen leben. Was kann man sonst machen?
Und das ist jetzt, ich sage jetzt mal, ein mehr oder weniger harmloses Beispiel, das ich gerade genannt habe.
Ja.
Du erzählst in deinem Buch auch von den Guides in Hadamar, der Gedenkstätte, die vor allem daran erinnern, dass es eben diese Euthanasie und furchtbaren Morde an behinderten Menschen im Zweiten Weltkrieg gab.
Ja.
Und dass in diese Guides, in dieser Gedenkstätte sensibilisiert werden sollten, oder auch sensibilisieren wollen, die SchülerInnen, die dann da vorbeikommen, dass das Thema Behinderung auch ein wichtiges Thema ist und dass die Guides quasi so ein bisschen auch davor gewarnt haben, dass das nicht so ankommt, wie man das vielleicht bei anderen Menschen, die im Zweiten Weltkrieg ermordet wurden, als schrecklich empfinden.
Das ist der wunderbare Historiker Christoph Schneider, der lange gearbeitet hat in Hadamar und auch Führungen gemacht hat dort und wunderbare Bücher über Hadamar geschrieben hat. Ich finde ihn also wirklich sehr beeindruckend. Und er hat mal einen Aufsatz geschrieben über die Trainings, die Guides manchmal kriegen, wo denen gesagt wird, sie sollten den Teenager, die da in Schülergruppen kommen, erzählen, damit sie sich, vielleicht haben sie ja ein behindertes Schwesterkind oder kennen sie jemand, der behindert ist und das, oder vielleicht könnte es ja auch ihnen selbst passieren, dass sie behindert sind, werden. Kann ja irgendwas passieren. Ziegel kann vom Dach fallen oder Autounfall und so weiter. Und dann hat einer der Guides, ich glaube, es war eine Frau, die erzählte eine ganz konkrete Geschichte, sagte, dann weiß ich, was die Teenager sagen werden. Dann werden sie sagen, dann bin ich Sterbehilfe. Ich will nicht abhängig sein. Und er denkt auch aufbauend auf die Arbeit von Rebecca Maskos nach, was das ist, das ist nicht unbedingt eine ererbte Behindertenfeindlichkeit über die Generationen weitergegeben, sondern das ist eine Reaktion auf den Leistungsdruck und Konkurrenzdruck der Gegenwart. Und ja, ich finde, er hat da ganz wichtige Impulse und Fragestellungen gesetzt. Finde ich ganz toll, was er darüber geschrieben hat. Und darauf gehe ich dann ein in diesem kleinen Büchlein, Der neue faschistische Körper. Genau.
Und ist das jetzt eine spezifische Eigenschaft von Menschen in Deutschland oder gibt es Länder, in denen das anders ist?
Ja, es gibt auf jeden Fall Länder, in denen das anders ist. Ich meine, natürlich kein Land ist perfekt in dieser Frage, aber der Widerstand gegen Inklusion in der Schule ist unvorstellbar für ganz viele andere Länder, ob das jetzt Kanada, USA oder verschiedene skandinavische Länder oder Niederlande und so weiter ist. Oder Italien hat schon lange Inklusion in der Schule als ohne großes Tamtam, wie man sagt, ja, einfach es passiert. Und da ist schon ein starker Widerstand in Deutschland, der ein bisschen komisch ist und eigentlich uns stutzig machen sollte. Und ich hätte, also in Bezug auf den Kontrast mit USA, würde ich sagen, dass bis vor kurzem, also bis Trump jetzt zum zweiten Mal an die Macht kam, hätte ich gesagt, es gibt eine viel sentimentalere Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung und ihren Familien in USA als in Deutschland. Und wir können in Disability Studies können wir darüber streiten, ob Sentimentalität auch eine Machtposition ist und problematisch ist. Und kann man auch kotzen über diese zu süßen Geschichten und so weiter und die heroischen Eltern. Aber ich muss sagen, es ist, also Menschen mit Behinderung sind im Stadtbild und das ist total normal. Mhm. Die sind überall, ja, und keine, und man schaut nicht, also natürlich, es gibt Inzidenz von Gemeinheit oder von Starren und was weiß ich, aber eigentlich ist es eher so, dass Menschen, der Reflex ist, freundlich zu sein, also mitfühlend zu sein und positiv. Und ich würde sagen, woran erkennt man einen Faschismus? Jetzt, den wir haben, also Trump 2.0 ist total behindertenfeindlich. Und da ist ein viel rauerer Umgang jetzt. Das wäre undenkbar gewesen vorher. Das jetzt sagt er von seinem eigenen Großneffen, der schwerst behindert, mehrfach behindert ist, er solle einfach sterben. Und er schiebt also ein Flugzeug Unfall, der passiert ist, kurz nachher wieder, nachdem er wieder im Amt war, hat er geschoben auf die angeblich geistig behinderten Fluglotsen, die Biden angeheuert hat. Und er mockiert sich über körperbehinderte Journalisten und so weiter. Also diese Aggression, dieses Rumtrampeln auf Schwächere ist bei ihm einfach das ist ein Kennzeichen des Faschismus und das ist einfach bei ihm drin. Also ich würde sagen, sie erleben jetzt eben genau dieses, was das bedeutet, der narzisstische Bonus, den die angeblich Gesunden kriegen und die Erlaubnis, man darf gemein gegenüber Schwächere sein, das ist für uns in den USA eher neu und es ist grausam und grotesk und dadurch merkt man, wie das ist, wenn jetzt Faschisten an die Macht kommen.
Und deswegen finde ich diese Forschung so wichtig und das auch nochmal, dieses alles zusammenzutragen und auch in Werke zu schreiben und auch Verbindungen herzustellen zu anderen, die geforscht haben, was vorhin Rebecca Maskos erwähnt und Udo Sirk und so.
Ja.
Weil wir, glaube ich, beim permanenten Medienkonsum und diese Flut an Skandalen, die wir medial mitbekommen, wir, glaube ich, auch so ein bisschen abstumpfen gesellschaftlich, dass wir dann denken, ja, hat er halt gesagt,
ja.
Aber dass das einer gewissen Logik folgt,
ja.
Beziehungsweise dass da ein Zusammenhang existiert und dass alles keine Einzelfälle sind, vergessen wir schnell.
Ja, ich denke, woran erkennt man das Postmoderne an diesem neuen Rechtsextremismus? Und das ist eben diese genüssliche Widersprüchlichkeit. Ne? Also man freut sich an der Instabilität der Wahrheit und der Umstrittenheit der Wahrheit. Und man macht es noch schlimmer. Ja, man sagt die überkandidelsten Sachen und findet es dann witzig, wenn Leute sich aufregen. Ne? Weil man kann immer die Grenzen austetten und immer, ja, und ja, to be totally outrageous und andererseits eben, nein, war nur ein Witz, was ist das Problem? Seid doch nicht so verklemmt. Und diese Kombination, die ist unglaublich strategisch effektiv.
Und das Ganze brauchen wir nicht nur in die USA zu schauen, das Ganze passiert ja auch hier in Deutschland,
ja.
Dass wir mit den rechten Partei wie der AfD Leute in Führung haben, bei denen die Inklusion zur Ideologie verklären, Da kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf zu sprechen, die furchtbarste Dinge im Fernsehen sagen, ohne dass es eingeordnet und hinterfragt wird.
Ja.
Und dann aber wir einen Bundeskanzler haben, der auch sowas sagt wie, Eingliederungshilfe ist Luxus.
Ach, schrecklich.
Und gleich, also jetzt würde man sagen, gleich hat er das nicht so gemeint, aber wenn man jetzt eben genau das anwendet, was du machst, nämlich die Sachen alle mal zusammenzutragen, könnte man denken, vielleicht hat er es doch so gemeint.
Ja. Ich meine, diese desorientierte angebliche Mitte des politischen Spektrums ist wirklich eine Krise. Ich meine, daran sieht man ja den Erfolg der extremen Rechten, dass sie die ganze Diskussion nach rechts gerutscht haben, dass wir wegkommen von diesem basalen Verständnis, dass menschliche Gleichheit und gleiche Würde steht eigentlich auch in der deutschen Verfassung drin, im Grundgesetz, dass das irgendwie vergessen worden ist und man das nicht so ernst nehmen muss, ob das jetzt für Menschen mit Beeinträchtigungen oder Menschen, die transgender oder nonkonform sind oder eben Asylanten jetzt. Ne? Das ist ein Verrutschen des Sagbaren. Das geht ja jetzt schon eine Zeit lang, ne? Also bald werden es 10 Jahre sein, aber es ist erschreckend, wie schnell das gelaufen ist.
Du forschst ja quasi aus der Vergangenheit in die Gegenwart rein.
Schön, danke, dass du es so erklärst. Ja.
Und ich bin jetzt weniger der Forscher, ich bin eher so der Aktivist, der in der Gegenwart arbeitet. Und mir fällt immer wieder auf, das Zusammenspiel auch aus Rassismus und Ableismus, wenn es um Bildung geht.
Ja.
Dass wir Aktivistinnen wie ich, die gegen Förderschulen sind und für Inklusion an Regelschulen.
Ja.
Wir hören sehr, sehr häufig das Argument, dass das Lehrpersonal an Regelschulen das ja nicht leisten könne, dass das doch dafür extra ausgebildetes Fachpersonal sein soll.
Ja.
Und die nicht behinderten Kinder würden langsam lernen, sobald behinderte Kinder in der Klasse sind.
Was ein ganz großer Quatsch ist.
Genau.
Ja.
Und wenn ich dann aber die Frage stelle, habt ihr mal geschaut, wie viele Kinder mit Migrationshintergrund in Förderschulen sitzen?
Ja.
Und wie viele davon aus dem nicht-europäischen Ausland kommen?
Ja.
Und warum habt ihr nicht geschaut? Weil, also die Leute sind oft irritiert, dass sie dann diese Verbindung bisher noch gar nicht gesehen haben, weil ich glaube, wir in Deutschland in einer Gesellschaft leben, in der wir glauben, Menschen mit Behinderung sind an Sondereinrichtungen, Wohnheimen, Förderschulen, was auch immer, besser versorgt als im Regelsystem. Und sobald wir sie dahin sortiert haben, interessieren wir uns gar nicht mehr für sie.
Ja.
Das heißt, wir schützen eigentlich gar nicht die Kinder, sondern wir schützen die Mehrheitsgesellschaft.
Ja, total. Das permanent. Würde ich auch so sehen, ja, auf jeden Fall.
Und bei einem schwedischen Kind, das Muttersprache Schwedisch spricht, klatschen alle, dass es zweisprachig aufwächst in Deutschland. Aber bei einem Kind aus Syrien, das Muttersprache Syrisch spricht, sagen wir, der ist lernbehindert.
Ja, obwohl es so viele Deutsch Beispiele kann. Gibt natürlich von Syrern, die wunderbar Deutsch sprechen. Und
absolut.
Ja.
Und das ist quasi das, was ich dann auch sofort setze, ne? Weil du stellst dann auch die Verbindung her zwischen Intelligenz und Behinderung und dem Nationalsozialismus. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, weil das war tatsächlich für mich auch nochmal eine komplett neue Perspektive, zu sagen, dass der nicht behinderte weiße Körper auch intelligent ist im Vergleich zu allen anderen, die dann eben automatisch retarded sind oder als dumm dargestellt werden. Gleich geht's weiter. Wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem kleinen monatlichen Beitrag tun. Im Gegenzug kannst du alle Folgen vorab hören und wirst, wenn du das möchtest, hier im Podcast namentlich genannt. Alle Infos findest du auf im-aufzug.de. Ende der Service-Durchsage. Viel Spaß beim zweiten Teil der Folge.
Ja, Genau. Also in den USA ist es auf jeden Fall so, dass weiße Dominanz schon sich immer selbst gerechtfertigt hat, indem sie gesagt hat, dass die Schwarzen dumm sind. Und das ist natürlich auch genauso unsinnig, aber es gibt dieses schreckliche Buch, das Mitte der 90er Jahre publiziert wurde, The Bell Curve. Und da haben also rechtsextreme Autoren argumentiert, dass das IQ von weißen Menschen im Durchschnitt 100 ist und das IQ von Schwarzen im Durchschnitt 85. Es ist alles total Kacke. Aber es ist einfach immer wieder in die Welt gesetzt worden und wird jetzt auch von Trump immer wieder in die Welt gesetzt. Er hat ja auch Kamala Harris als retarded verschrien sozusagen. Also es geht immer wieder um dieses Überheblichkeitsgefühl gegenüber den Randgruppen. Ne? Also es ist immer der narzisstische Bonus für die Möchtegern-In-Gruppe und dann diese Herablassung gegenüber den als ja die zu Exkludierenden sind oder zu Unterdrückenden sind. Und das spielt sich ein bisschen anders in Deutschland. Da geht es um die Frage der Menschen aus arabischen oder muslimischen Ländern. Aber und es ist ganz klar, dass man die Likelihood, also die, wie sagt man das auf Deutsch, dass es wahrscheinlicher ist, dass man als Kind in einer Förderschule landet, ist 2 oder 3-mal so hoch für Menschen mit Migrationshintergrund. Ne? Das ist ganz klar. Wobei, was man bedenken muss, dass in der Förderschule landen hat alles mit Armut zu tun. Das Ökonomische muss mitgedacht werden. Der Grund, warum die Kids da landen, ist, weil die in den allerärmsten Situationen, die Eltern haben Angst vor Deportation, die leben in gedrängten Verhältnissen und so weiter. Total, ja. Total. Also das hat alles mit Armut zu tun. Das ist genau das Gleiche in den USA, dass das natürlich eine Klassenfrage ist und nicht eine Rassenfrage. Aber wie dem auch sei, ich finde das, also wenn ich das jetzt über den Nationalsozialismus oder was ich selber habe dann lernen können, erst lernen müssen, dann lernen können, als ich dieses ganze Thema des Umgangs mit geistiger Behinderung erarbeitet habe, war dieses Doppelkonzept. Das hat Gerhard Schmidt, der war der Psychiater der Egelfing Haar. Das war einer der Mordstätten in der Nähe von München in der zweiten Phase der Euthanasiemorde. Da haben die Leute auf Hungerstationen gelebt. Das ist grotesk. Das ist grotesk. Und er kam dann an in der Nachkriegszeit als Psychiater, musste den Ort übernehmen, fand, glaube ich, 95 Überlebende, die alle völlig vermagert waren und dann psychotisch Wahnvorstellungen hatten, weil sie so wenig zu essen kriegten, und hat dann alles gesammelt und die Leute geinterviewt und alle möglichen Fakten zusammengestellt und ein tolles Buch geschrieben, das dann von seinen Kollegen unterdrückt worden ist und erst 20 Jahre später erscheint. Aber das Buch heißt Selektion in der Heilanstalt und ich find's immer noch das beste Buch zum Thema. Das ist dann 1965 publiziert worden in einem kleinen Verlag. Und er hatte dieses für mich unglaublich hilfreiche Konzept. Er sagte, dass Hitlers Rassenwahn 2 Hälften, 2 Seiten hatte. Rassenhass gegenüber den Juden und Rassenangst gegenüber der Imperfektion im eigenen. Und das hat mir sehr geholfen zur Einreihung von was eigentlich im Dritten Reich gelaufen ist. Denn wie dann die gerade verstorbene, wunderbare Historikerin Gisela Bock dann in den 80er Jahren auch im Bundestag argumentiert hat. Und das hat sehr geholfen, ein bisschen mehr Achtung für die Menschen, die zwangsstilisiert worden sind, herzustellen. Sie hat gesagt, es gibt 2 Sorten des Rassismus im Nationalsozialismus. Den anthropologischen Rassismus gegenüber Juden und Roma und Schwarze, und es gibt den hygienischen Rassismus gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen. Und die sind die 2 Seiten der gleichen Medaille. Ist ähnlich wie was Schmidt gesagt hat, Rassenhass und Rassenangst. Und man müsste auch die Menschen mit Beeinträchtigungen als rassisch Verfolgte verstehen. Und das ist super hilfreich, denn auf einmal in Westdeutschland in der Zeit war es dann klar, die müssen also in diese Wiedergutmachungssache mit reingedacht werden. Die waren, weil die, wie sie dann sagte, die Herrenrasse, die gab's gar nicht. Die musste ja erst hergestellt werden. Also der Traum von einer behindertenfreien Nation, der wurde mit Brutalität implementiert. Ne? das ist das Wichtige, das wir verstehen müssen, dass die möchtegern dominante Gruppe nie einfach von Natur aus dominant ist, sondern muss eben Gewalt gegen sich selbst richten.
Und diese Idee des Behinderten, der behindertenfreien Gesellschaft setzt sich ja fort mit der Abtreibungsdebatte beziehungsweise Pränataldebatte
ja.
und der Sterbehilfedebatte.
Ja.
Dass da ja immer diese Idee dahinter steckt, Behinderung grundsätzlich
ja.
zu beseitigen.
Ja, das verstehe ich, aber ich würde auch als Außenseiterin zu Deutschland sagen, mich irritiert ein bisschen, dass die Debatte sich immer echauffiert beim Thema Pränatal einerseits und Sterbehilfe andererseits und weniger Imagination und Intensität gesteckt wird in die Frage des tagtäglichen Lebens über viele, ja, wir hoffen
moralisch.
Doch viele, viele Jahre hinweg des glücklichen ja. und würdevollen Lebens von Menschen mit Beeinträchtigungen. Also genau dieses mit der Eingliederungshilfe, die nicht ein Luxus ist, sondern die eigentlich basal sein sollte. Also ich würde sagen, ich meine, man kann Vielfältigkeit müsste man verteidigen, aber es ist auch so, dass man einfach viel mehr Imagination in die Inklusion und in die Teilhabe stecken sollte. Das ist, ja, das wäre eine der wichtigsten Sachen, die man tun könnte.
Du hast es vorhin schon gesagt, in einem Halbsatz. Es gibt offensichtlich eine Angst vor Behinderung.
Ja.
Und diese Angst ist vielleicht die Angst, selber behindert zu sein.
Ja.
Vielleicht sogar schon behindert zu sein und es nicht wahrhaben zu wollen. Oder behindert zu werden. Und die entwickelt sich dann zu einer Lust am Ausgrenzen.
Ja, ja. Ich meine, es ist total kümmerlich, sich so toll zu fühlen, weil man nicht behindert ist. Das ist ja ein Unsinn. Ich meine, ich glaube, da ist für mich Georg Feuser, der jetzt über 80 ist, der war einer der ganz wundervollen Behindertenpädagogen in den 70er, 80er Jahren bis in die Gegenwart. Ich meine, er ist immer noch aktiv. Und er hat einfach so deutlich sagen können, dass Inklusion, also die, wie sagt man das denn, die Abwehr von Inklusion schadet den angeblich Nichtbehinderten. Ne? Also wir werden emotional deformiert. Ich würde sogar sagen, intellektuell deformiert in unserem Verständnis von was wichtig ist im Leben. Wir werden total deformiert, wenn wir nicht mit Verletzlichkeit zu tun haben. Das ist für mich, ich verstehe nicht so ganz, oder ich denke immer drüber nach, was ist eigentlich der Grund, warum die AfD so obsessiv gegen Inklusion wettert? Und jetzt natürlich ist es klar, dass mit Ausnahme der Linken machen die andere Parteien auch da mit bei der Ambivalenz gegenüber Inklusion. Also das ist für mich erschreckend, wie schnell der Backlash passiert ist. Da war ein freudiges Moment, so nach der Ratifizierung der UNBRK und jetzt auf einmal rutscht alles den Bach runter. Ist schon erschreckend, wie schnell das geklappt hat. Aber die AfD war ja wortlaut, also ganz lautstark in vorderster Reihe und macht das immer noch. Und man fragt sich, warum haben die so einen Fimmel? Warum will man Behinderung wieder reinvisibilisieren? Ja, also aus dem Stadtbild entfernen, aus dem täglichen Leben der Kinder entfernen. Was soll das? Obwohl man ja alle Studien zeigen, dass alle Kinder eigentlich also besser lernen, wenn sie in Inklusionssituationen sind. Und natürlich muss die Regelschule anders organisiert sein, aber warum tut man das nicht? So, und dann habe ich gedacht, ach so, meine, vielleicht ist es ein wirkliches Besorgnis um den Intelligenzgrad der deutschen Jugend. Könnte ja sein. Die PISA-Studien zeigen, dass es nicht so toll ist. Oh nein, auf wen dürfen wir das schieben? Ist das die Migranten oder ist das die Behinderten oder die Behindertenmigranten? Es ist also so, auf wen dürfen wir die Schuld geben dafür, dass wir selber nicht so klug sein, dass die möchtegern dominante Rasse nicht so super ist? So, das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, dass es reiner Stimmenfang ist, reine Schmeichelei. Eure Kinder sind nicht die Dummen, ne? Ihr könnt euch toll fühlen. Oder, also eben dieser narzisstische Bonus, oder könnte doch sein, und das ist mir erst klar geworden, als ich über die Lehrerschaft im Nationalsozialismus gelesen habe, die haben ja den Kindern regelrecht Aggression gegenüber Schwächere beigebracht. Ne? Das war ja in den Matheaufgaben drin, das war in den Biologieunterricht drin. Alles war darauf, den Kindern zu erklären, dass Behinderung etwas Dreckiges und Bedrohliches ist. Etwas mit Abscheu zu behandeln und etwas, was eine Last ist, das ist den Kindern ja eingetrichtert worden. Ich denke, ach so, ja, wenn Kinder keine Empathie und Solidarität lernen sollen, dann bitteschön, Förderschulen erhalten. Ne? Also das ist irgendwie dadurch, wenn man bei den Kindern nicht anfängt, dass sie lernen, dass menschliche Interdependenz und Verletzlichkeit Teil des menschlichen Lebens sind, dann kriegt man andere Menschen daraus. Ne? Also das ist schon, es kann ja sein, dass es multifunktional ist, dass alle diese Gründe mit reinspielen. Aber es ist schon so, dass wenn man Behinderung wieder visibilisiert, dass die Kinder dann keine Erfahrung damit haben und dadurch ganz andere Lehren daraus ziehen.
Mhm. Und was ich so erschreckend finde, ist, dass durch diese ganze Aufklärungsarbeit, die wir in deutschen Schulen ja bekommen haben, über den Nationalsozialismus und wie schrecklich das alles ist und war, vielleicht auch so ein bisschen dazu neigen, zu sagen, ja, das ist alles Vergangenheit, heute ist das ja nicht mehr so. Und uns dann den Blick versperren, dass es ganz viele Strukturen gibt, die immer noch so sind, beziehungsweise wieder aufkeimen.
Ja. Ja, ich meine, als ich das Manuskript für Eugenische Phantasmen fertiggeschrieben hatte, habe ich dann gedacht, ich bin mir ziemlich sicher, ich konnte das schon antizipieren, dass Sonderpädagogik-Professoren mir herablassend erklären würden, aber Frau Herzog, Sie wissen doch, Inklusion passt nicht für jedes Kind. Ne? Es gibt ja...
Ja, ist auch so eine klassische Aussage.
Es muss Elternentscheidung sein, aber das ist dann auch unfair.
Das Grund- und Wahlrecht der Eltern.
Ja, aber das ist dann unfair, weil natürlich, ich hätte ja selbst, wenn es eine aggressive, schlecht organisierte Inklusion gibt, das ist ja keine Inklusion, ne? Ich meine, dann will man natürlich den Schutzraum haben für ein verletzliches Kind, das ist ganz klar. Das ist also so unfair. Aber ich habe dann mit Absicht Schulen besucht, wo Inklusion gut klappt, um das zu verstehen. Und dann ist mir klar geworden, also einer der schönsten ist die Primus-Schule, Bergfidelgeist in Münster. Die fand ich am allertollsten, weil da sieht man, wie man Regelschule anders machen muss, damit alle dazugehören. Und da sind wir wieder bei deinem Thema, wie Rassismus und Behindertenfeindlichkeit miteinander spielen, weil diese Schule, also ganz viele Roma-Kinder, sind Kinder aus 30 verschiedenen Ländern, Flüchtlingskinder. Und wenn man von einer Basis von Antirassismus und Sensibilität gegenüber Armut und Angst vor Deportation hat, also wenn man davon also ausgeht, dass wir in einem Brennpunkt sind und dass Schule anders werden muss, damit alle also Teil der Gruppe sind, wenn man altersgemischte Klassen hat, so wie wenn man Geschwisterkinder gemeinsam unterrichten würde und wenn man Klassenrat hat, wo die 7- und 8-Jährigen im kleinen Parlament sitzen und selber ihre Probleme lösen und die Erwachsenen sind im Raum, aber sagen nichts, die Kinder müssen das klarkriegen. Wenn die Kinder ermächtigt werden, selber Probleme zu lösen miteinander und füreinander, wie toll das ist, dann merkt man, dass die Kinder ganz anders sind. Und da ist man total beeindruckt, was die können. Und da ist dann zum Beispiel, wenn da ein kleiner türkischer Junge ist, der Zerebralparese hat und Schwierigkeiten hat mit dem Sprechen, aber alle anderen Kinder beziehen ihn immer wieder ein, übersetzen für ihn, checken mit ihm, ob sie es auch richtig übersetzt haben und so weiter. Wenn ein kleines Down-Syndrom-Mädchen dabei ist und so weiter, die dann alle gehören dazu. Und dann sieht man, dass es denen allen gut geht, dann merkt man, ach so, man muss einfach die Schule anders denken und dann klappt das.
Und jetzt werden Menschen wie wir, die für dieses Thema kämpfen, dann aber auch ganz oft gemaßregelt von den KritikerInnen, von den SkeptikerInnen, dass sie dann sagen, ja, das ist anekdotische Evidenz.
Ja.
Also ja, das ist dieses eine Beispiel an dieser einen Schule, an diesem einen Tag, aber wir wissen ja nicht, wie das wirklich ist. Und die glauben dann, es selber besser zu wissen.
Ja.
Und was ich aber auch gefährlich finde, und das ist jetzt so eine Kritik an unsere Reihen, ist, dass wir uns auch ein bisschen es bequem gemacht haben mit so Teebeutelsprüchen oder Kalendersprüchen. Sowas wie, man muss nur wollen oder es sind die Barrieren in den Köpfen. die wir senken müssen. Und dass wir schon auch den Blick versperren, dass Inklusion, egal welche Inklusion gemeint ist, natürlich auch immer auch ein Verhandeln ist von verschiedenen Interessen.
Total.
Und ein Finden von gemeinsamen Lösungen und Kompromissen. Und das bedeutet auch Streit und Auseinandersetzung. Mm-hmm. Und das ist natürlich nicht immer einfach. Und das ist immer einfacher zu sagen, ja, dann sollen die einfach nicht hier sein, weil das ist weniger anstrengend. Und ich glaube, da machen wir uns es auch zu einfach.
Ja, und ich würde auch sagen, ich meine, wir müssen einfach zugeben, Behinderung kostet Geld. Es kostet, also, ich meine,
ja.
Rechtmäßige Unterstützung für Menschen, die Hilfe brauchen, welcher Hilfe das auch ist, ob das jetzt bei körperlichen Beeinträchtigungen oder bei Sachen, die man nicht sehen kann oder was weiß ich, chronischen Erkrankungen oder ob das mit geistigen oder psychischen Krankheiten oder Verhaltensauffälligkeiten, das ist das neue Wort, ne? Mhm. Ein galantes Wort, was eigentlich eine Umschreibung ist. Natürlich, dass man muss, es kostet Geld auf allen Ebenen. Also die Lehrpersonen müssen bessere Studium haben, wo da Praxis gelebt wird in schwierigen Situationen. Natürlich kostet das Geld. Natürlich ist es immer, dass Prioritäten gesetzt werden müssen. Aber das Problem
ist ja an diese, also ja, da hast du recht, das kostet Geld. Und dann Parallelstrukturen kosten auch Geld, also Sonderschulen.
Total.
Das ist ja. Und wir lügen aber auch in der Bewegung, wenn wir sagen, naja, das Geld könnte man ja einsparen, wenn man sie alle gemeinsam unterrichtet.
Nee.
Weil das stimmt halt nicht. Es kostet halt trotzdem Geld.
Ja, aber.
Oder vielleicht sogar mehr.
Das ist super, dass du das sagst, dass dieses Doppelsystem total viel Geld kostet. Also man sollte nicht argumentieren, es ist billiger, wenn wir Inklusion machen. Im Gegenteil.
Genau.
Nein, man sollte aber definitiv die Gelder besser zusammentun, sozusagen, ne? Denn es ist eigentlich, es muss einfach anders gemacht werden und es stimmt, dass das Doppelsystem total teuer ist. Und das hat mir der Jürgen Dussel, der ich ja wunderbar finde, der Behindertenbeauftragte in Deutschland, der habe ich im Laufe der Forschung für das Buch, habe ich mit ihm auch in Person gesprochen und der hat das ganz klar gesagt, dass da viel Geld ist wegen dem Doppelsystem und dass das ganz anders organisiert werden könnte.
Und dann gibt es aber auch Aktivistinnen in unseren Reihen, die sich in die Öffentlichkeit stellen und dann sagen, ja, Inklusion ist eine tolle Sache, aber so wie die Inklusion momentan an Regelschulen gemacht wird, das funktioniert ja nicht. Deswegen ist es besser, wenn die Kinder erstmal in Förderschulen bleiben, so lange, bis wir das endlich hinbekommen haben. Und das ist der Fehler. Ich glaube, wir brauchen Pionierinnen. Und dann sind es die Kinder, die wahrscheinlich am Anfang wirklich durch viel Leid gehen, weil das eigentlich erstmal gebaut werden muss und die Leute das alles lernen müssen und so weiter und so fort. Aber wenn wir immer sagen können, ja, momentan ist es noch nicht so weit, deswegen machen wir es erst nächstes Jahr, findet es quasi nie statt.
Ja, ich meine, da waren große Hoffnungen, aber es ist schlecht gemacht worden und das gibt es dann natürlich Lehrern, Eltern und den Kids selber viel, können viele anekdotische Beispiele bringen, von wie es schlecht gelaufen ist. Ne? Das ist das Problem. Also es müsste einfach ein neuer Anlauf gemacht werden. Und dazu ist der politische Wille momentan nicht da. Und das ist grotesk.
Wie kommen wir da raus?
Ja, ich meine, ich denke ganz viel über, natürlich, weil ich jetzt in New York City bin und über die Lage in den USA denke. Und ich denke, ich hoffe einfach, dass Deutschland schaut, wie schrecklich das ist, wenn Rechtsextreme, die Menschenwürde nicht achten, an die Macht kommen. Und da, also von unserem schlimmen Beispiel lernen, wie unglaublich wichtig es ist, dass Rechtsextreme nicht an die Macht kommen dürfen. Und ich glaube, da müssen Linke und Liberale und traditionelle Konservative müssen fast eine antifaschistische Front zusammenstellen. Ne? Also das ist, dass man sich auf Grundwerte wie Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit also wieder mal einigt. Das ist einfach, ja, Also, dass Wahrhaftigkeit wichtig ist und dieser Rechtsbruch, den wir tagtäglich erleben, der ist so entsetzlich. Und eines, was ich war vor einem Monat oder so in einer großen Event, wo Menschen, die Rechtsanwälte sind für Migranten und Asylanten, gesprochen haben über ihre Arbeit. Und der eine Mann, der einer der großen Organisationen der Verteidigung für die Rechte mit Migrationshintergrund arbeitet, sagte, I have never been prouder of my tribe. Ich bin nie stolzer gewesen auf mein Volk, und mit dem Volk meint er die Rechtsanwälte. Ja, mhm. Also dass da sofort Rechtsanwälte aufspringen in dem Moment, wo jemand verhaftet wird. Dass da jetzt ein ganzes Netzwerk im ganzen Land ist, sofort, wenn irgendwas ist, dass man den Rechtsanwalt, dass man Rechtsanwältinnen findet, die sofort aufspringen und die Rechte wieder einfordern. Dadurch hat man der Grausamkeit ein paar Grenzen setzen können. Und die Hoffnung ist natürlich, dass in der nächsten Wahl die Demokraten wieder gewinnen würden. Auch bitteschön jüngere, radikalere Demokraten wie der Zoran Mamdani. Das wäre natürlich ganz wichtig. Ich meine, viele der Menschen, die jetzt die Macht haben, sind einfach Kriminelle. Die sollten eigentlich im Gefängnis sitzen. Aber in der Zwischenzeit ist es so, dass, wie kann ich das erklären? Ich habe versucht, das so zu formulieren, dass was wir gelernt haben aus dem Dritten Reich, ist, dass Protest gegen Grausamkeiten wichtig ist, aber protegieren auch. Also you have to protest, but you also have to protect. Und das Protegieren, das passiert oft natürlich im Verborgenen. Ne? Das kann man, wenn man jetzt Menschen mit Migrationshintergrund bei sich zu Hause Unterschlupf, das ist natürlich illegal, das zu machen. Das heißt harboring. Aber wenn man das tut, dann ist es sozusagen, dass man menschliche Hilfe bietet. Und wenn wir zurückgucken ins Dritte Reich, dann sehen wir ja, dass wir ehren nicht nur die Menschen, die laut protestiert haben, sondern auch die, die protegiert haben, die Juden ein neues Visum gegeben haben oder versteckt haben oder bei den Menschen mit Behinderung, dass die die Diagnosen geändert oder versteckt haben oder irgendwie zu den Familien zurückgeschickt haben, alle möglichen Sachen, um den Deportationen zu umgehen. Das ist genauso kostbar und genauso wichtig. Und das passiert jetzt in den USA auch. Also das ist sozusagen ein unsichtbarer Widerstand, aber der ist wahnsinnig wichtig.
Ich fand auch wichtig, und das hast du in deinem Buch auch gut dargestellt, dass wir nochmal uns selber hinterfragen sollten, woher kommen eigentlich unsere Gedankenmuster oder unsere schnell getroffenen Gedanken, wenn wir zum Beispiel über Behinderung denken? Warum gehen wir von einem Leid aus beispielsweise? Ja. Warum gehen wir von Minderleistung aus oder von weniger intelligent oder schwach? Und diese dunklen Gefühle, die wir dazu haben, oder dunklen Gedanken auch anzuschauen.
Ja. Ja, ich meine, was der Alberto Toscano, der Philosoph, der italienische kanadische Philosoph, der das Nachwort geschrieben hat, der hat ja auch darüber geschrieben, dass diese ganze Bildsprache und die ganze Rhetorik, die die Rechte bedient, spricht ja das Unbewusste unserer Körper an. Und das fände ich eine ganz wichtige Formulierung, denn wir sind alle betroffen von. Es ist so schwierig, dagegen zu leben, dagegen zu argumentieren, dagegen zu arbeiten, weil wir alle diese, also bei der AfD sind es ja einerseits erotisierende, also sexy Rassismus, erotisierte Bilder von Schönheit oder von Schönheit, die bedroht wird durch Migration, Männer und so weiter. Und andererseits ist es diese Idee, dass nicht nur das schöne, starke Körper, so wie im Dritten Reich, sondern eben kluge Körper. Also eine neue Faszination für IQ und Intelligenz und Leistung, in Anführungsstrichen, wird jetzt immer wieder hochgehalten. Und natürlich, das spricht uns alle an. Und es ist ganz schwierig, sich immer wieder klar zu machen, dass Interdependenz und Schwäche und Verletzlichkeit Teil des menschlichen Lebens sind und dass wir das akzeptieren müssen und da kreativ mit umgehen müssen. Das ist genauso wichtig zum nicht-faschistisch sein, als irgendwie ein cleveres Plakat an einer Demo in die Wand. Ja, ne? Also ich finde.
Also die eigene Vulnerabilität auch mal anzuschauen.
Total. Ja, und auch einfach zu akzeptieren, dass, aber auch, ich glaube, weil Disability Studies solche Ambivalenz gegen oder gute Kritik an dem Machtgefälle zwischen Fürsorgenden und den Versorgten zu Recht gemacht hat, haben wir zu wenig drüber nachgedacht, wie Care eine radikale Sache ist. Ja, also das gegenseitige Sorge ist wirklich einer der wichtigsten Sachen, die Menschen einander geben können. Und ich würde sagen, das ist genauso politisch radikal, als ja irgendetwas Cleveres zu sagen. Ja, ich war gerade in meiner Uni waren ein Tisch aufgestellt von Callan Lord, also Michael Callan, Audre Lorde. Das waren queere Leuchtfiguren und das ist eine Gesundheitsklinik für LGBT-Leute. Und die haben, und ja, Care without Compromise, also Sorge, Fürsorge ohne Kompromisse, Care ohne Kompromisse ist deren Slogan. Und ich finde das so toll. Und ich würde einfach auch aus meiner Erfahrung jetzt in diesem schrecklichen Jahr 2025, wo wir jetzt seit Januar so viel Brutalität und harsches Reden, aber auch harsches Handeln erleben müssen täglich, würde ich sagen, dass Fürsorge, Care, wie immer man das sagen will, Menschen, es ist ganz offensichtlich, dass die Menschen, auch die angeblich nicht Behinderten, mehr Care nötig haben, weil alle fühlen sich angespannt und unter Druck, alle fühlen sich, also haben Angst irgendwie, so als es dieses Gefühl, dass Gewalt überall lauert und Unfreundlichkeit überall lauert, ist ein ganz also palpable. Man spürt es überall. Ne? Und also
man sieht es ja auch an den Zahlen, ne? Ja. Depressionen,
total.
Burnout.
Ja. Ja, absolut.
Oder auch dieser Kult, sich selber zu optimieren, mentale Gesundheit, Yoga.
Und das wird viel schwerer. Das wird viel, viel schwerer. Also ich würde sagen, ich habe nicht genug Stunden im Tag für die Menschen zu sorgen, die meine Hilfe brauchen. Ne? Also es ist wirklich, ich erlebe es ganz konkret als ein Bedürfnis nach mehr Sorge. Ob das bei den Studierenden ist oder bei den Kollegen oder bei Menschen auf der Straße. Also es ist offensichtlich, dass wir mehr geben müssen in dieser Zeit, um Menschen einfach zu stabilisieren in einer sehr schlimmen Situation und hoffen, dass wir am anderen Ende wieder rauskommen und nicht zu deformiert sind von dieser Zeit.
Das sind alles sehr düstere Aussichten. Und die WissenschaftlerInnen, die du genannt hast, soweit ich das jetzt erinnere, sind Menschen, die 60, 70, 80 Jahre alt sind. Wer ist denn diese neue Generation an ForscherInnen, die wir uns mal anschauen sollten, die auch spannende Arbeiten machen? Du hast vorhin Rebecca Maskus genannt.
Ja. Ja, witzig. Ich meine, ich glaube, das ist wegen meinem, ich habe ja immer gewitzelt, ich bin in North Carolina im Süden von USA in den 60er, 70er Jahren groß geworden, aber ich habe mich immer stark mit der 68er Generation der Deutschen identifiziert, in dem Sinne, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mein Nachkriegsdeutschland in den USA erlebt und deswegen ist es klar, dass ich mich stark orientiere an den Menschen, die jetzt, viele von ihnen sind über 80. Ja, weil die müssen wieder zu Ehren gebracht werden, weil es waren diese Leute, die einen revolutionären Perspektivwechsel artikuliert und gelebt haben. Ne? Also das ist für mich ganz wichtig. Ich nenne sie auch in diesem Buch Eugenische Fantasmen, ich nenne sie die Antipostfaschisten und ich nenne sie das, weil die waren so entsetzt von dem Faschismus in den Köpfen, der noch 2, 3, 4 Jahrzehnte anhielt in Nachkriegsdeutschland. Ne? Und die haben Ost und West auf beiden Seiten der Mauer haben die gesagt, nein, es geht anders. Wir können anders, Behinderte und Nichtbehinderte können anders miteinander leben, anders miteinander umgehen. Und die haben diesen ja menschenwürdigen Perspektivwechsel, revolutionierend wirklich, einfach in die Tat umgesetzt und uns vorgelebt. Das waren ja auch die ersten Integrationsexperimente in den Schulen. Das waren die Deinstitutionalisierungssachen. Also ich würde erst mal sagen, man sollte nicht so schnell übergehen zu den Jüngeren, aber erst mal gucken, was unsere Altvorderen uns noch alles beibringen können. Also ich habe das richtig inspirierend gefunden. Aber wenn du mich jetzt fragst, wen finde ich toll unter Jüngeren, da, was mir da einfällt zum Beispiel, ist eine griechisch-amerikanische Psychoanalytikerin. Sie heißt Agi Sakatopoulou und macht eigentlich ziemlich viel, also für Erwachsene sexualpolitisch ziemlich riskante Sachen. Also ist nicht jedermanns Ding, lesbisches BDSM oder schwule Saunas und so weiter. Aber sie, was sie macht mit gender-nonkonformen Kindern, ist umwerfend schön und wichtig. Also sie ist einer der wichtigsten Figuren jetzt, die gegen Transantagonismus arbeitet und einfach vorlebt, wie man mit genderfluiden Kindern ja fürsorglich also arbeiten kann. Und vor kurzem habe ich einen Aufsatz von ihr, das ist jetzt schon 2011, also schon 14 Jahre her, da hat sie ziemlich viel über ihre Arbeit mit Kindern, psychotherapeutische Arbeit mit Kindern geschrieben. Das habe ich sogar meinen Studierenden einfach ins Seminar gegeben, obwohl das an dem Tag eigentlich dann nicht das Thema war, weil ich unbedingt wollte, das mit meinen Studierenden diskutieren, was sie davon hielten. Und die waren auch beeindruckt. Aber es geht in diesem um einen, das heißt Minding the Gap, aber es geht um einen schwarzen, sehr traumatisierten, sehr psychisch gestörten Jungen, der genderfluide ist. Tishan nennt sie ihn und sie schreibt über ihre Arbeit mit ihm. Aber ich denke, wenn ich vertrete wirklich die Ansicht, dass, und sie ist, ja, sie ist eine der jüngeren, also jetzt auch aufstrebenden, oder sie ist eine Leuchtfigur in der Szene. Ich würde sagen, wenn, ich würde wirklich diese, das Argument vertreten, dass Care-Arbeit, ob das jetzt Sozialarbeit ist oder, Pädagogik oder Therapie, dass das ein radikales, wunderbares Geschenk ist, das Menschen einander geben können. Und das erläutert sie auch selbstkritisch und ja, aber sehr nachdenklich und klug in diesem einen Aufsatz. Ja.
Wir haben in Deutschland jetzt gerade die Situation, dass sowohl in Hamburg als auch in Köln die Disability Studies eingestellt werden, dass die Universitäten die Gelder streichen und dann letztendlich auch diese ganze Grundlagenarbeit
ja
quasi eben erstickt wird.
Ja, es ist, woran erkennt man einen Faschismus?
Ja,
ja,
genau.
Ne? Also man erkennt ihn daran, dass er das Argument bringt, dass Woke schlecht ist und das Wokeness, ja, und das, das, was die ehemals Ausgegrenzten sollen, keinen Anteil haben an dem, was ja Bildung für andere ist. Und ja, das ist ganz, ganz klar.
Und fast genauso gefährlich finde ich aber dann auch, die sagen ja nicht, wir kürzen die Gelder, weil wir gegen Woke sind, sondern die sagen sowas wie, ja, wir wollen diese Erfahrung und dieses Wissen in anderen Studiengängen aufgehen lassen.
Ja. Naja.
Und wenn das dann, findet aber einfach nie statt.
Ja, und warum findet das nicht statt, ist die Frage, ne? Ich meine, es sollte doch möglich sein, dass die paar Leute, die Professuren haben, dass die diese Sachen alle mitbedenken, denn die gehören ja zur Geschichte dazu.
Absolut, aber ich finde es so interessant, dass die das rhetorisch so verpacken, dass man gar nicht mehr sauer sein soll oder kann, weil es ja angeblich jetzt Mainstream wird. Und es wird aber eben niemals Mainstream.
Ja, ich meine, es gibt so viele Probleme und wir werden so nicht nur polarisiert in der Gesellschaft, sondern auch fragmentiert, ne? Weil alle jetzt verschiedenen, also du und ich kriegen verschiedene Nachrichten, ne? Das ist so, dass wir alle nicht mehr in der gleichen Wirklichkeit leben und dass diese das, was ich an den Rechtsextremen sehe, diese genüssliche Widersprüchlichkeit, die mit Absicht sozusagen gemacht wird, um die Sachen zu verdrehen, wird ja auch von der Mitte benutzt, ist klar, von der neokonservativen, neoliberalen Mitte. Ne? Die sagen, wir tun dies, aber wirklich tun sie das. Und man kommt ja gar nicht mit, weil es ist schwer, dagegen zu argumentieren. Und das ist ein, wir sind alle in unserer Bezug zur Wirklichkeit desorientiert. Und das wird mit Absicht so verstärkt. Und in diesem Kontext finde ich es wichtig, also ich bin wegen meiner Arbeit jetzt an diesem Thema Umgang mit geistiger Behinderung besonders hellhörig geworden für diese neue Intelligenzdiskussion und IQ-Faszination, was ja eigentlich eine derartige Lüge ist, die aber eigentlich dazu da ist, angeblich in der Natur Hierarchien zu finden, um Hierarchien in der Gesellschaft zu rechtfertigen. Das ist so ein schleichendes Gift, dieses Gerede, als ob die Geniusse, die Leute, die Tech-Bros zum Beispiel, die die ganze künstliche Intelligenz jetzt machen wollen, als ob die wirklich so schlau sind und deswegen dürfen sie so viel Geld haben und das aus der öffentlichen Kasse klauen. Das ist alles eine, ja, wirklich eine, Verzerrung der Wirklichkeit, wo aber die Menschen sehr verwirrt sind, ne? Weil sie sagen, ach, es gibt nicht genug Geld, wir müssen das Bürgergeld kürzen, wir können Teilhabe, ist Luxus, all dieses Gerede ist ja eigentlich Unsinn, weil das Geld gibt es wird bloß anders priorisiert.
Gibt es eine Frage zum Thema Behinderung und Faschismus, die unbedingt gestellt werden sollte, die viel zu wenig gestellt wird?
Gute Frage. Ich denke, ich forsche ja weiter im Thema, auch wenn das Buch und das Büchlein Der neue faschistische Körper jetzt sozusagen im Rearview Mirror, also im Rückspiegel ist, und komme immer wieder in Kontakt mit dem Thema. Und ich denke, was mir auffällt, ist, dass wir noch nicht verstanden haben, was das bedeutet hat, diese Zwangssterilisierungen. Ja, also dieser Eingriff in die Beziehungen und in die Körper, dieses gewaltvolle, intrusive des Faschismus, wie das die Menschen emotional zerstört hat, das finde ich ein Aspekt, den wir noch weiter bedenken müssen. Und das andere ist das, was ich, also ein meiner Helden zitierend, diesen Faschismus in den Köpfen. Darüber müssen wir noch viel mehr nachdenken. Also mein neues Projekt handelt von den Gruppengesprächen, die Theodor Adornos Team gemacht hat, als er zurückkam aus Kalifornien nach Frankfurt. Und es gibt noch 121 Protokolle. Also wir haben nicht mehr die Stimmen, aber wir haben das Abgetippte von damals und können sehen, wie so die Menschen da im Archiv für Institut für Sozialforschung in Frankfurt reden von postnarzisstischem Sprechen. Denn da sind Bürger aus allen Lebenslagen in Deutschland und sie reden über Hitler und über Juden und über Amerika und über Massenmord und in einem Fall, woran ich jetzt gerade arbeite, auch über Euthanasiemorde und eugenische Zwangssterilisierungen. Und die faschistischen Gedankengänge, die sind total noch in den Herzen und Köpfen drin. Und die Selbstlegitimierung und die Rationalisierung und die Inkapazität zuzugeben, dass es Massenmord gegeben hat, das ist alles noch da. Und das macht mir, glaube ich, noch am meisten Angst. Wenn ich jetzt erlebe, was jetzt in den USA läuft, das macht mir am meisten Angst, dass auch wenn demokratische Kräfte wieder an die Macht kommen würden, was sehr nötig und zu begrüßen wäre, würde die Desorientierung, der moralische Kompass der Menschen immer noch so verbogen worden sein, weil wir jetzt in dieser Zeit der Grausamkeit gelebt haben.
Und das einfach nicht wieder alles so ist wie früher.
Genau.
Sondern Dinge bleiben.
Ja, und dann müssen wir einfach, also ein Freund von mir, der in der Gewerkschaftsarbeit arbeitet, das sagt einfach, wir müssen einen neuen Humanismus fürs 21. Jahrhundert erfinden. Also wir müssen einfach ganz neue kreative Zukünfte so leben und entwerfen und so weiter. Wir können nicht mehr zum Alten zurück, aber wir müssen auch gucken, wie wir gegen diese Korrumpierung der Herzen angehen können.
Wie gehst du mit den dunklen Seiten, die du vielleicht auch in dir trägst, die ich in mir trage? Wie gehst du mit denen um?
Ich habe hier einmal.
Wenn du einen Erkenntnismoment hast durch die Forschung heraus und dann feststellst, ach krass, so habe ich auch gedacht.
Passiert mir eher weniger. Es ist mehr, dass ich schaue jetzt gerade, du siehst mich nicht, aber ich schaue jetzt auf meinen Schreibtisch und ich habe hier von Ernst Klee, ne, von dem nicht behinderten Behindertenrechtsaktivisten, der das wunderbare Buch, also erschreckende, aber wunderbare Buch Euthanasie im NS-Staat 1983 publiziert hat und dadurch eine Riesenwende in der emotionalen Befindlichkeitslage der Nation hergestellt hat. Und da ist ein Satz von ihm, es heißt, der Brechreiz am Morgen gehört zur täglichen Arbeit. Also es geht darum, dass er sich natürlich tagtäglich mit Massenmord und Grausamkeit befasst hat. Aber er hat auch eben dagegen gelebt und dagegen gearbeitet. Und daran, ja, also wenn ich Orientierung brauche, dann denke ich an ihn auch.
Empfindest du auch diesen Brechreiz am Morgen?
Ja, total. Ja.
Wahrscheinlich jetzt mehr denn je.
Ja, genau. Also es ist, im Frühjahr war es besonders schlimm. Es ist jetzt etwas besser, weil Trump ja auch implodiert momentan. Und man kann hoffen, dass es etwas kippt. Aber diese Angst, dass Menschen, die ich liebe, wirklich auf offener Straße verhaftet werden könnten, war entsetzlich. Und das Überwachungssystem, was jetzt da ist wegen der KI, es ist ja jetzt so, dass alle unsere E-Mails, ich habe das gerade gestern gelernt, weil ein Kollege von mir einen sehr guten Workshop gemacht hat zur KI. Und dann habe ich auch Bernie Sanders, der wunderbare, wenn man Senator, der ist der Erklärbär der Nation. Er macht kleine Videosachen und kann man jetzt schauen über KI und was das uns allen antun wird und wie alle ganze Menschenmengen werden überflüssig werden. Ne? Also alle möglichen Jobs, die Krankenschwester oder Fastfood, und es wird alles von Robotern gemacht werden. Das wird so schnell passieren und wir sind da völlig unvorbereitet dafür. Also die Willkür, die Grausamkeit, davor habe ich Angst, aber auch dieses Gefühl, dass so viele Menschen sehr bald überflüssig werden. Ich sehe es jetzt schon auch, also gerade Männer, die vielleicht 15 Jahre, 10 Jahre jünger sind als ich, die ihre Jobs verlieren, ne? Also auch in der Mittelklasse, in der professionellen, also das alles Stabile erodiert und wir werden überwacht. Und das ist, und also dieses, was ich gestern gelernt habe, ist, dass jetzt seit ein paar Monaten ist es so, das wusste ich gar nicht, ich muss das jetzt korrigieren, nachdem unser Gespräch fertig ist, aber wenn man in irgendeiner Gmail oder Google Mail Mails schreibt, werden die Mails in die KI eingefüttert. Das kann man zwar, man kann da reingehen und das in Settings und das abstellen, aber das muss man proaktiv machen, denn das alles füttert die KI. Unser Intimleben ist ja einfach sozusagen als, ja, für andere Menschen da. Und das finde ich schon entsetzlich.
Und selbst wenn man das Häkchen anklickt, das nicht zu tun, muss man ja schon viel Vertrauen haben.
Ja, genau.
Dass das dann auch gemacht wird.
Genau. Du könntest ja irgendwie dann automatisiert in einem Monat wieder zurückgeklickt werden.
Genau.
Und ich meine, das andere war, eine Studentin kam in meine Bürostunden im Frühjahr und sagte, ich möchte bei Ihnen im Seminar sein im Herbst, aber ich habe Angst, weil ich bin in Erdogans Türkei zur Uni gegangen und konnte nicht frei sprechen im Seminar und ich habe Angst, dass das hier auch so sein wird. Und ich war froh, dass sie mich vorgewarnt hatte und das habe ich dann auch bedacht, als ich meine Leseliste zusammenstellte, weil ich wollte keine Situation produzieren, in der Menschen angespornt sein würden, etwas zu sagen, ob das jetzt im Gaza-Krieg oder was weiß ich, irgendetwas, was missbraucht werden könnte, weil wir jetzt auch Denunziationsportale an den Unis haben. Wenn man, was für eigentlich dazu da war, um sich zu beklagen, wenn man rassistischen Gemeinheiten ausgesetzt war, ein anonymer Meldeportal, ist zunehmend benutzt worden, um zu sagen, ich mochte
genau
nicht
andersrum.
Was, ja, genau andersrum benutzt, genau. Und davor hatte sie Angst und ich war froh, dass sie mich gewarnt hatte. Ich habe dann auch mit dem Präsidenten meiner Uni gesprochen und er hat mir klar gemacht, dass alles, auch was die Professoren sagen und was die Studierenden sagen, wir würden das, die Uni würde uns verteidigen, falls es irgendwie zu einem Gerichtsprozess kommen würde. Da war ich dankbar. Ich bin sowieso für ihn dankbar, weil er die uns sehr gut leitet in dieser schwierigen Zeit. Aber diese Angst, dass man den Menschen um sich herum nicht mehr ganz trauen kann, das ist ein schleichendes, schreckliches Gefühl. Nochmal so ein, was ich meine, dass man spürt, dass der Faschismus angekommen ist.
Mhm. Diese Vertrauen, dass man verteidigt wird, wenn es ernst wird, haben wir auch mitbekommen jetzt, dass Universitäten von Donald Trump dann die Gelder gekürzt bekommen haben.
Ja.
Und ich dann schon auch erschrocken war, wie schnell dann die Leute dann ihre Meinung geändert haben.
Ja. Ja.
Also wie sicher ist denn dieses Versprechen, dass einem geholfen wird?
Also nichts ist sicher, ne? Also ich meine, meine Alma Mater, Brown University, hat einen Vertrag geschlossen mit Trump und hat wahrscheinlich für sich das Beste rausgeholt. Und natürlich musste die Präsidentin von der Uni checken mit ihren Donors. Stützt ihr uns, wenn die Gelder gezogen werden, werden wir immer noch Privatgelder kriegen. Also alle solche Sachen sind ja hinter den Kulissen dann negotiated.
Genau.
Ne? Also Harvard, also Columbia ist ja einfach kollabiert. Ne? Columbia hat einfach, das war die erste Probekrise und die haben einfach verschiedene Departments dicht gemacht und alle möglichen also Schikanen ergehen lassen über ihre Studierenden und ihre Professoren. Es ist ein ganz drückendes Beispiel und da waren alle froh, dass Harvard gesagt hat, nein, wir ziehen den Präsidenten wir machen jetzt Prozess gegen den Präsidenten, gegen die Administration, aber zugleich hinter den Kulissen waren die auch am Negotiating. No, und ich meine, es geht ja immer um Geld, um Riesenmengen von Geld. Und da muss man ganz vorsichtig sein, wie man die Donors glücklich hält. Und da muss man sagen, das war aber schon vorbereitet, in dem Sinne, dass schon seit langem die Universitäten wenig Geld vom Staat kriegten und immer mehr von Donors abhängig waren und dadurch auch natürlich von den politischen Meinungen der Donors.
Mhm.
Also ja. Und dazu muss man sagen, dass ihr habt ja schon sehr gelitten von dem Ukraine-Krieg, weil das auch die ganze Heizungsdebatte beeinflusst hat und so weiter. Also diese Destabilisierung, die durch diese Kriege passieren. Und bei uns war es eben der Gaza-Krieg, der eigentlich noch nicht ganz vorbei ist, der die politische Lage schrecklich. Weil es hat nämlich Linke und Liberale voneinander gesplittet, dass sie keine gemeinsame Front gemacht haben gegen die extreme Rechte. Und das ist für mich einer der großen Lehren, dass wir müssen aufhören, miteinander zu streiten und gucken, dass es wieder, also dass das Recht wiederhergestellt wird. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig.
Hast du Hoffnung?
Doch, ja, auf jeden Fall. Ich meine, Rechte will ja, dass wir keine Hoffnung haben, ne? Dass wir einfach klein beigeben und nur Angst haben. Und ich finde, nein, wir müssen einfach glauben, dass die Inkompetenz implodieren wird. Ist jetzt eigentlich schon ein bisschen am Implodieren. Ich meine, es wird weiterhin Grausamkeit geben, aber die wissen, die sind so inkompetent. Und das ist täglich sichtbar. Und auch die Menschen, die für ihn gestimmt haben, merken jetzt natürlich, dass er die Wirtschaft nicht verbessert hat. Und es ist schon, es gibt auf jeden Fall Hoffnung, ne, würde ich sagen. Und wir müssen einfach.
Also Hoffnung als Praxis des Widerstands.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist einfach, man darf sich nicht kleinkriegen lassen, weil wir müssen einfach weiter vorleben, dass wir füreinander sorgen und dass wir das nicht rechtens finden, wie es hier läuft. Und das, ich glaube, da ist es wegen diesen antisozialen Medien, die wir alle haben, weil wir nicht in der gleichen Wirklichkeit sind, weil alle verschiedene Nachrichten kriegen. Da muss man einfach dauernd in Beziehungen, in Gespräch miteinander bleiben.
Gibt es Organisationen, Menschen, Autorinnen, WissenschaftlerInnen, die du empfehlen würdest, die man sich zu den genannten hier nochmal anschauen könnte?
Ja, also ich würde diese Avi Sakatopoulou auf jeden Fall, diesen einen Aufsatz, diesen Minding the Gap, ich finde, da kann man, das finde ich ganz toll, sollte man einfach lesen, kann man ins Netz stellen.
Und dann diese Anwältinnen, die aufstehen, um Unrecht zu bekämpfen.
Ja, da kann ich dir auch die Namen nennen. Das wäre toll. Ich fand die sind so, I mean, I love this sentence. I've never been prouder of my tribe. Ich weiß gar nicht, wie man Tribe auf Deutsch übersetzen würde, aber das heißt nicht mein Völkchen. Ich bin nie stolzer auf mein Völkchen gewesen als dieses Jahr. Ne? Dass man einfach sagt, so, man insistiert.
Wie heißen die?
Ich kann das raussuchen, ich schick's dir. Und wir
das tun wir in die Shownotes.
Das tun wir in die Shownotes, genau. Auf jeden Fall. Ja, genau. Kriege ich noch raus.
Letzte Frage, weil wir sind ja schon fast 2 Stunden hier im Aufzug. Wenn die Tür jetzt aufgeht, wie geht's für dich weiter?
Also heute Abend gehe ich ins Theater und mit Freunden. Ich bin vor 2 Jahren Witwe geworden. Das ist sehr schlimm. Mein Mann hatte Krebs und es war alles sehr intensiv und ich bin dankbar, dass es kein Autounfall oder Herzinfarkt war, sondern Krebs, damit wir intensive Zeit noch miteinander hatten. Aber es ist schon eine unglaublich schwere Zeit gewesen und ich gehe jetzt mit 2 schwulen Witwen ins Theater erstmal und davor muss ich noch ein paar Sachen gegenlesen und Empfehlungsbriefe schreiben für meine Studierenden.
Also die ganze Zeit auch. Ja. Noch immer am Arbeiten.
Total. Aber dann wird's schön werden. Und morgen gibt's eine Fete und dann gehe ich auf Reisen am Wochenende. Irgendwie wird's schon ausbalanciert.
Liebe Dagmar, wir hätten noch ewig weiterreden können. Die Fragen, die wir hier noch auf dem Zettel haben, sind mindestens noch mal so viele.
Ja, vielleicht sehen wir uns mal in Person.
Das würde mich sehr, sehr freuen. Vielleicht, wenn du mal in Deutschland bist oder ich mal in den USA.
Ja. Super.
Wahrscheinlich ist bei mir eher weniger der Fall sein wird im Moment. Aber würde ich mich sehr freuen, wenn wir im Austausch bleiben.
Wir kriegen das hin und vielen Dank. Das ist eine große Ehre, dass ich hier sein durfte mit dir im Gespräch. Ich finde deine Arbeit ganz wunderbar.
Danke für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut.
Dir auch. So, ich danke dir auch.
Danke fürs Mitfahren. Wenn ihr mögt und euch diese Folge Spaß gemacht hat, bewertet diese Folge bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr zuhört. Alle Links zur Folge sowie die Menschen, die mich bei diesem Podcast unterstützen, findet ihr in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, würde ich mich freuen, euch bei Steady zu begrüßen. Mit einer Steady-Mitgliedschaft bekommt ihr exklusive Updates von mir und die Gelegenheit, mich 2-mal im Jahr persönlich zu treffen. Im Aufzug ist eine Produktion von Schönlein Media. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Aufzug.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Schindler. Am Anfang der Folge haben wir uns gefragt, was passiert, wenn man den Notrufknopf drückt? Die Antwort: keine Panik. Du wirst direkt mit einer Notrufzentrale verbunden. Wichtig, halte den Knopf mindestens 3 Sekunden gedrückt. Dann kommt ein Techniker oder eine Technikerin, um dich zu befreien. Willst du auch mehr über Aufzüge erfahren? Dann steig bei uns ein. Unter schindler.de/karriere findest du viele Möglichkeiten, um mit uns nach ganz oben zu fahren.